Jamal Musiala und Zayd El-Mala, das sind die großen Gesprächsthemen der Woche. Und es gibt natürlich auch wieder Neues von Gianni Infantino. Außerdem mehr oder weniger umstrittene Künstler greifen in den Europapokal ein, in die Qualifikationsrunden. Ein Vereinsboss, der wedelt mit einer Plastiktüte voll Geld. Das alles und noch viel mehr jetzt hier im Podcast von NTV Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NTV Sport. Wir melden uns pünktlich zum DFB-Pokal-Wochenende. Ich bin Kevin Schulte hier und zugeschaltet ist er nicht, sondern er sitzt mir erstmals in der Geschichte des Podcasts gegenüber. Ich sehe ihn aber gar nicht, weil hier so ein großer Bildschirm zwischen uns ist. Stefan Üersfeld.
Ein Traum. Wir melden uns nicht vom Abgrund, sondern tatsächlich mal aus einem Studio zusammen.
Lass uns direkt reingehen. Stefan, wie hast du die Woche gesehen? War es eine intensive Woche jetzt in der letzten Woche vor dem Pflichtspielstart für dann auch die Bundesligisten? Ich meine, die Zweitligisten sind ja schon alle in der Saison, aber die Bundesligisten, für die geht es ja jetzt erst los. Und der SC Freiburg, der hat ja jetzt auch schon ein Pflichtspiel gehabt gestern Abend in Motherwell in Schottland. Wie blickst du jetzt zurück auf die letzten Tage?
Ist einiges passiert. Ne? Wir haben das Transferfenster, das geht jetzt langsam sperrangelweit auf. Wir haben am 1.9. dann Deadline Day, Abschluss um 20 Uhr. Ja, da passiert ein bisschen was, aber passiert auch eben nichts. Da werden wir später drüber reden, bei einem deutschen Spieler. Dann haben wir die Geschichte gehabt, du hast es gerade im Intro schon einmal erwähnt, Jamal Musiala, die natürlich alles überlagert hat. Und ansonsten stellen die Vereine sich gerade auf. Wir haben weiterhin Atubolo, der einen Verein sucht, der sich jetzt von seinem Berater getrennt hat, der auch gar nicht so richtig greifbar war, wahrscheinlich der erste KI-Berater der Welt, der auf der arabischen Halbinsel sein Büro hat. Ansonsten aber nicht so richtig viele Vereine für den potenziellen neuen deutschen Nationaltorhüter rangebracht hat. Jetzt schaut Atubolo also, wo kommt er unter? Vielleicht bei Eintracht Frankfurt, die, und das war wahrscheinlich die Geschichte des vergangenen Wochenendes, 7:0. Bei Brentford verloren haben, immer Testspiel.
Ja, vielleicht hat ja Atubolo sich auch die Option offen gehalten, noch um ein Jahr zu verlängern. Dann würde das machen wie Zayd El-Mala. Auch um den gab es Wechseltheater. Das allergrößte Thema, was so den meisten Gesprächswert mit sich bringt, dürfte aber die Personalie Jamal Musiala sein. Der ist in 2 Testspielen bei den Bayern einfach umgefallen und der Grund ist mittlerweile auch klar.
Genau, der Grund ist klar, das sind Absenzen nach einer neurologischen Dysfunktion. Also wurde dann mitgeteilt, relativ schnell nach dem zweiten Zusammenbruch im Testspiel gegen Heidenheim. Da kam er rein und ist nach 4 Minuten zusammengebrochen. Der FC Bayern hat es dann auf der Homepage so beschrieben, dass er angeschlagen ausgewechselt wurde. Das war natürlich nicht der Fall, sondern er lag auf der Erde und keiner wusste genau, was ist überhaupt passiert mit ihm. 30, 40 Minuten später gab es dann ein mit Sicherheit vorbereitetes Instagram-Post von Musiala, der das dann genauer erklärte.
Ja, Max Eberl, der Sportchef der Bayern, hat ja so ein bisschen nebulös noch formuliert, wir wussten und wir wissen Bescheid, aber dann gab es eben dieses Insta-Statement von Jamal Musiala und für den größten Klopper hat eigentlich Uli Hoeneß, der Ehrenpräsident der Bayern, gesorgt, denn der hat gesagt, was ist. Das fällt ihm ja meistens leicht und in dem Fall ja kann ich das nachvollziehen. Also er hat im Interview mit RTL NTV das Folgende gesagt.
Also wir sind ja schon länger über die Probleme informiert. Aber jetzt seit letztes Wochenende gegen Leipzig ist es ja zum ersten Mal passiert auf dem Platz und für jeden sichtbar. Da haben wir noch gedacht, naja, wenn das jetzt nicht so schnell wieder passiert, dann werden irgendwann die Medikamente, die er nimmt, helfen. Aber dass es 4 Tage später wieder passiert in derselben Form, das hat mich vom Hocker gehauen. Ich saß gestern auf meiner Couch im Wohnzimmer, als ich den Anruf von unserem Pressemann Stefan Wennerich bekam, da war ich sprachlos, was selten genug vorkommt. Und weil wir haben mit allem gerechnet, nur nicht mit dieser Häufung dieser Probleme. Und ja, es ist ein Drama, speziell für den Jamal. Zumindest waren wir nicht so klar informiert. Es hat immer wieder mal Hinweise gegeben, aber er hat trainiert, er hat auch dann hin und wieder gespielt, aber ob seine sagen wir, Leistungsschwankungen oder sein Zustand damit zusammenhing oder mit noch Spätauswirkungen seiner Knöchelsverletzung waren, das haben wir nie genau untersucht. Wir waren immer der Meinung, nach der WM beginnt eine neue Ära für Jamal, ja. mit einer guten Vorbereitung und dann geht die Saison voll los und schon beim ersten Spiel ist das passiert. Das hat uns natürlich auf dem falschen Bein erwischt. Am Wochenende, als der erste Vorfall war, haben wir uns kurz geschlossen und es gibt eine bedingungslose Unterstützung für Jamal in jeder Hinsicht. Ich weiß, dass heute schon wieder ärztliche Betreuung stattfindet. Unsere Ärzte mit den Spezialisten, das sind ja neurologische Fragen, die da unsere Orthopäden nicht unbedingt beantworten können. Also da sind die ständig im Austausch und der Verein hat dem Jamal immer, auch der Trainer und Max und wie sie alle heißen, hat immer zugesagt, dass wir alles tun würden, um ihm zu helfen.
Stefan, was sagst du zu den Worten von Uli?
Hat er vollkommen recht. Die Frage ist halt so ein bisschen, Uli Hoeneß ist nicht mehr komplett nah dran am Geschehen. Es gab eine Freigabe der Ärzte, das hatte sich der FC Bayern auch unterschreiben lassen, dass Musiala spielen darf. Ist natürlich trotzdem die Frage, muss man einen Spieler 3-4 Tage nach seinem ersten Zusammenbruch gleich wieder in die Situation schicken, dass er aufs Spielfeld kommt in einem relativ unbedeutenden Testspiel vor der Saison oder ob man ihm nicht besser Zeit gibt. Aber wir wissen ja alle nichts. Das ist ja alles eine Erkrankung, die wir so in der Form ja nicht im Alltag haben. Da lernen wir gerade alle ein bisschen was dazu. Es soll ungefährlich sein für den Menschen, Musiala, wie diese Woche immer wieder gesagt wurde, da wurde ja klar unterschieden zwischen dem Menschen und dem Fußballer Musiala. Und das hat jetzt wahrscheinlich Konsequenzen in beide Richtungen. Der Mensch Musiala wird damit umgehen müssen, aber auch der Fußballer Musiala wird damit umgehen müssen und alle anderen, wie sagt man das, Stakeholder?
Kann man so sagen, heutzutage.
Müssen auch damit umgehen. Am Samstag ist das Supercup-Finale zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München und Jamal Musiala wird nicht im Kader stehen. Das wird dann so sein, dass ihn da jetzt erstmal rausnehmen. Das macht ja tatsächlich etwas mit einem Menschen, der dann zweimal in der Öffentlichkeit umfällt und es ist egal, ob das jetzt ein Testspiel ist oder ein Ligaspiel. Die Kameras sind immer drauf, das verbreitet sich weltweit. Das vermittelt ja dann auch ein Bild, muss man mit umgehen.
Ja, der Supercup ist jetzt auch nicht das allerwichtigste Spiel auf der Welt, wie auch immer. Es wird aber der Fokus drauf sein. Dortmund gegen Bayern ist natürlich jedes Mal dann auch ein reichweitenstarkes Duell. Es geht immerhin um einen Titel und es ist vielleicht auch der einzige Titel, den die Dortmunder gegen die Bayern in dieser Saison holen können. Jetzt, wo auch die DFB-Pokal-Misere der Bayern ja nicht mehr steht, also den Titel verteidigen sie ja dann in diesem Jahr auch. Da scheint es auch wieder besser zu laufen. Mal schauen, wie es da läuft. Aber erstmal jetzt für beide großkupferten Teams aus Deutschland, der Supercup ohne Jamal Musiala, finde ich auch richtig und sinnvoll, weil sonst hast du dann natürlich auch ein Thema, was das Spiel total überlagert und dann hast du auch ein gewisses Risiko und wenn dann nochmal was passiert, ja, dann kriegst du das Thema auch gar nicht mehr eingefangen. Von daher sicherlich sinnvoll. Wo wir über den BVB sprechen, müssen wir natürlich auch über die Personalie Said Al-Mallah reden. Da gab es ein regelrechtes Wechseltheater. Erst dachte man Borussia Dortmund, dann kurzzeitig RB Leipzig und jetzt gab es die große Überraschung. Donnerstagabend wird verkündet, Said Al-Mallah bleibt beim 1. FC Köln, verlängert sogar seinen Vertrag, ich glaube von 30 auf 31, ohne Ausstiegsklausel. Er wird natürlich nicht bis 2031 jetzt in Köln spielen, aber es ist natürlich jetzt eine Entwicklung, die man so nicht unbedingt vorhersagen konnte.
Konnte man nicht vorhersagen, aber natürlich die Vertragsverlängerung ist eine logische Konsequenz aus dem Scheitern der Gespräche mit Borussia Dortmund und vielleicht auch den Scheitern der Gespräche mit RB Leipzig. Da wissen wir nicht, ob es da ein Angebot gegeben hat oder ob RB Leipzig ein Angebot vorbereitet hat, so wie man das ja dann immer sagt. Er hat nicht so viel Geld verdient, wie er bei anderen Vereinen hätte verdienen können. Jetzt hat Köln das Gehalt angepasst, hat ihn zum Topverdiener gemacht. Von der Nummer 13 ist er auf die Nummer 10 gewechselt, zum ersten Mal in einem Pflichtspiel. Nach Lukas Podolski wird also ein Kölner Spieler mit der Nummer 10 auflaufen. Ist auch da eine historisch besetzte Nummer. Natürlich wird er nicht bleiben, wahrscheinlich nicht über das nächste Jahr hinaus. Für ihn sportlich mit Sicherheit nicht verkehrt. 13 Tore letztes Jahr. Er kann sich zu Hause in seinem Umfeld nochmal entwickeln. Es gab ja eben dann die Überlegung, dass er zum BVB wechselt. Der BVB wollte ihn unbedingt.
Hättest du ihn gerne gesehen in Dortmund? Hätte das gepasst zu diesem Zeitpunkt?
Ich bin komplett unschlüssig, ob das gepasst hätte. Es ist wäre mit Abstand der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte gewesen. War immer die Rede von einem Statement-Transfer. Am Ändern der Transferstrategie des BVB unter dem neuen Sportdirektor Nils-Ole Boeck. Und auf der anderen Seite hast du dann einen 19-jährigen Spieler, der einen riesen Rucksack mitbekommt. Das letzte Angebot war ja irgendwie bei 46 Millionen plus 4 Millionen plus 3 Millionen, sowas in der Ecke.
Im Prinzip ein Paket, Gesamtpaket von 50 Millionen Euro.
Damit musst du umgehen, wenn du dann in dem großen Stadion aufläufst, das früher Westfalenstadion hieß und immer noch Westfalenstadion heißt. 80.000 Leute, die dann mit dem Trikot mit der Nummer, weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich auch die Nummer 10 bekommen, El Mala auf dem Rücken dann da sind. Er braucht mit Sicherheit, also ich finde es gut, wenn sich ein Spieler in seiner Heimat bei seinem ersten Profiverein noch entwickeln kann. Beim BVB wäre der Druck vielleicht zu hoch gewesen.
Also im Nachhinein sage ich auch, ist für ihn wahrscheinlich das Beste. Für den FC ist es auch eine großartige Geschichte, weil es vor allen Dingen auch keine Ausstiegsklausel gibt. Das heißt, man hat sich jetzt nicht irgendwie die Vertragsverlängerung und dieses eine Jahr, was es dann realistisch auch nur sein wird, wo er noch beim FC spielt, ja jetzt nicht auch teuer erkauft. Man kann bei der aktuellen Entwicklung, sofern er natürlich verletzungsfrei bleibt, ja sogar davon ausgehen, dass dann die 50 Millionen sogar noch überschritten werden. Also für den FC ist es, glaube ich, eine super Geschichte. Bei Said El Mala würde ich so ein bisschen sagen, es wirkt jetzt aber natürlich auch schon wie so eine Entscheidung, die so ein bisschen aus der Not geboren ist, ne? Weil er ja mit Dortmund lange in Verhandlungen war, beziehungsweise Borussia Dortmund und der 1. FC Köln. Dann kam noch Leipzig um die Ecke. Ja, und jetzt wird es dann doch Köln. Ja, weiß ich nicht, ne? Also ob er das wirklich jetzt so 100% fühlt und will.
Als Fußballer, wahrscheinlich auch als 19-jähriger Fußballer, wenn du die Möglichkeit hast, die Champions League-Hymne zu hören, dann willst du die auch hören, willst du auch spielen und willst dich natürlich weiterentwickeln. Und du hast ja auch ein relativ limitiertes Zeitfenster in einer Karriere und eine gewisse Ungeduld mit Sicherheit auch. Er wollte wechseln. Es gibt ja dann auch noch diesen Nebenstrang in dieser ganzen Transferposse um den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp, der ja seine Anteile gehabt haben soll an den Gesprächen, soll El Mala zum BVB geraten haben, hat das dann vehement bestritten in einem Interview, was der DFB mit ihm geführt hat an seinem ersten Arbeitstag. Und zusätzlich, die pikante Note ist natürlich noch, wo kommt Klopp jetzt gerade her?
Von Red Bull.
Beide Vereine in irgendeiner Form involviert. Am Ende bleibt er am 1. FC Köln. Das wird für ihn mit Sicherheit gut sein. Die Tür für den BVB dürfte sich damit aber geschlossen haben, wenn er sich weiterentwickelt, denn dann reden wir vielleicht von 70 Millionen im kommenden Jahr. Und
das zahlt dann Dortmund nicht und das ja, ist dann auch wahrscheinlich richtig, ne? Oder wie siehst du das? Also ich meine jetzt auch gerade, wo du es eben gesagt hast, so nach dem Motto, neue Transferstrategie ist gefühlt auch nicht der erste Sommer, in dem ich das höre.
Gut, die alte Transferstrategie unter dem Sportdirektor Sebastian Kehl war ja höchst umstritten in Dortmund, wurde immer als die Sportschau-Transferstrategie bezeichnet, weil der BVB sich natürlich sehr in der Bundesliga bedient hat, beim VfB Stuttgart, bei Borussia Mönchengladbach. Hat immer geschaut, welcher Spieler hat denn geglänzt für diese Vereine. Die kamen dann zu dem nächstgrößeren Verein, dem Borussia Dortmund, und haben den Verein aber nicht auf ein neues Niveau gebracht. Jetzt hat sich das beim BVB ein bisschen geändert tatsächlich. In dem Dortmunder Umfeld entsteht gerade eine gewisse Euphorie, weil wirklich mal was passiert und ein bisschen kreativer gedacht wird. Jetzt ist Adeyemi gegangen, Julian Brandt ist gegangen und die wurden ja ersetzt durch zwei in Deutschland dem breiten Publikum vollkommen unbekannte Griechen, die jetzt halb links, halb rechts hinter der Spitze spielen sollen. Und das sind dann eben Karetzas, der 18-Jährige, und Konstantelias, der 23-Jährige, der ja dann noch bei seinem Transfer vom PAOK Saloniki, gab es ja große Aufregung in Griechenland, die ihn nicht gehen lassen wollten, die Ultras, die da dann noch insistiert haben, in einer Ultra-Art.
Wer mal die Atmosphäre bei PAOK gesehen hat, der kann sich ungefähr vorstellen, wie die da so ticken. Also ist ja für Ultra-Verhältnisse selber schon was Besonderes.
Auf jeden Fall großes Interesse daran gehabt, dass er bleibt. Jetzt haben wir natürlich bei den beiden Spielern, der BVB hat sich halt spielerisch auch ein bisschen verändert. Letztes Jahr, was gut war bei Dortmund, war die Defensive. Das kann Kovac. Offensiv war es meist sehr, sehr fragwürdig, sehr langsam, wenig spielerische Elemente drin. Julian Brandt halt, wenn er mal einen guten Tag hat, kann er das. Adeyemi konnte das ja auch nicht. Der ist bei seiner Schnelligkeit gekommen. Jetzt hast du halt Spieler, die können 1:1 auflösen, die sind kreativ, die gehen zwischen die Linien und haben in ihren Ligen gute Scorer-Punkte mitgebracht auch. Das war auch so ein bisschen das Thema bei Adeyemi und bei Brandt. Das war in der letzten Saison gar nicht mehr so stark wie bei Brandt zum Beispiel in den Jahren zuvor. Der BVB hat also in spielerische Qualität investiert. Die wollen ein bisschen, dass was passiert. Realistisch für Borussia Dortmund ist ja immer irgendwie ein Platz in der Champions League. Mit dem Kader wirst du das wahrscheinlich in 97 von 100 Saisons auch erreichen in dieser Saison wieder.
Und gibt es auch ein offizielles Saisonziel? Also haben sie gesagt, hier, wir müssen wieder Zweiter werden, wir müssen in die Champions League kommen? Oder gibt es auch solche Zitate wie, auch das haben wir ja vor ein paar Jahren mal gehört, so nach dem Motto, wir müssen da sein, wenn die Bayern patzen.
Patzen die Bayern? Nein.
Aber was ist der Plan? Also man wird doch sicherlich irgendwie als Ole Boog so ein Szenario vor Augen sehen, dass vielleicht irgendwann dieses eine Umbruchjahr kommt in den nächsten 2-3 Jahren bei den Bayern. Vielleicht das Jahr, wo Harry Kane dann den deutlichen Abfall hatte oder wo der dann eben nicht mehr so netzt. Und dann muss man halt so eine Bayer-Leverkusen-artige Saison wie vor 3 Jahren spielen als genau. Borussia Dortmund.
Genau, dafür wird der Kader jetzt so ein bisschen zusammengestellt. Aber wie realistisch ist es das, dass dieses Umbruchjahr beim FC Bayern geben wird? Die haben in den vergangenen Jahren wirklich, haben relativ schnell immer auch dann erkannt, was in den kommenden Jahren die Schwachstelle sein wird und haben dann nachgelegt. Das erste Jahr, als Kane kam, natürlich gab es das Leverkusen-Jahr, hat Kane den Titel nicht geholt. Meine Vermutung ist beim BVB, die wollen sich halt selbst ein bisschen unterhalten. Die wollen ein bisschen Euphorie, ein bisschen Wirbel machen im Umfeld, um den Leuten ein gutes Gefühl zu vermitteln, wenn sie ins Stadion gehen. Und realistisch, es gibt kein konkretes Saisonziel gerade. Natürlich da sein, wenn die Bayern patzen, ist immer ein Saisonziel. Die wollen in die Champions League und was sie letztes Jahr nicht geschafft haben, ist in den Pokalwettbewerben erfolgreich zu spielen. DFB-Pokal schon lange jetzt nicht mehr, seit dem Finalsieg während der Pandemie 2021 nicht mehr im Finale gewesen. Das sind jetzt dann auch im kommenden Sommer 6 Jahre, nachdem sie eine Zeit lang ja fast gefühlt jedes Jahr im Finale standen. Das wird definitiv ein Ziel sein, im Pokal über die 7 Spiele dann auch dorthin zu kommen. Champions League vielleicht ein bisschen weiter als die Playoffs.
Gibt es noch irgendwelche Namen, die gerade kursieren oder steht der Kader jetzt mit den zwei aufstrebenden Griechen, die man geholt hat?
Man hat ja zusätzlich noch den neuen Rodri und Kroos aus den Niederlanden verpflichtet. Ferman, 27 Jahre alt, sollen ganz...
Ballverteiler,
zentraler, ruhiger, tiefer Sechser, bisschen langsam, aber mit klasse Übersicht und spielt die Bälle halt tief und findet die Lücken zwischen den Räumen. Soll überragend spielen, so sagen alle auf Instagram. Man muss auch da gucken.
Wichtige Quelle, Stefan. Ne?
Das ist meine Hauptquelle aktuell. 27-jähriger Spieler, der seine Karriere in der Eredivise verbracht hat. Man weiß es nicht genau. Warum er da so lange ist, er war auch bei der WM nicht dabei. Es gab wohl Probleme mit Koeman, dem Nationaltrainer dort. Der ist noch gekommen. Jetzt ist der Umbruch geht aber tatsächlich weiter. Der junge Verteidiger Reggiani darf gehen, wenn er gehen will und einen Verein findet. Die Mailänder Clubs sollen dran sein. Silva, der Transfer, einer dieser Kehltransfers, 25 Millionen. Chukwuemeka, 25 Millionen. Silva, ein Stürmer. Chukwuemeka, der österreichische Nationalspieler mittlerweile, bei der WM aber auch nicht überzeugt dort, immer angeschlagen. In seiner Karriere ein Spiel gegen Hoffenheim in der vergangenen Saison mal über 90 Minuten gespielt, darf auch gehen. Sabitzer steht ein bisschen auf der Kippe, der nächste österreichische Nationalspieler. Es gibt einen Außenverteidiger bei Barcelona, den sie wohl haben wollen. Ford heißt er, Rechtsverteidiger, der dann eben ein bisschen tief in den Kader bringen soll. Und das Thema Woltemade bleibt in irgendeiner Form weiterhin aktuell. Der bei Newcastle.
Würde ich mir vorstellen können, so in der Theorie. Und bei Ford muss man ja sagen, also wenn man den dann noch für die Abwehr verpflichtet, dann hätte man wirklich eine Abwehrfestung. Dann würde ich sagen, machen wir doch da erstmal einen Haken hinter. Sprechen jetzt über unseren Lieblings-FIFA-Präsidenten. Gianni Infantino, ich habe gerade, wo du das Buzzword Instagram gesagt hast, habe ich nochmal gerade gecheckt, ob Gianni Infantino mal wieder ein neues Unterstützungsschreiben geleakt hat in seiner Story. Aber nein. Und ich glaube, so seit einer Woche, seitdem er die Unterstützungsschreiben von, was war es, Neukaledonien, von St. Kitts und Nevis, von Grenada veröffentlicht hat, seitdem ist nichts mehr passiert. Das sind ja erstmal keine guten Nachrichten für ihn.
Ist ein bisschen ruhig geworden, ne? Die haben sich jetzt alle zurückgezogen und überlegen erstmal, wo kann denn noch die Unterstützung herkommen? Was können wir jetzt machen? Und wie kriegen wir die Zeit bis zur Wahl dann im kommenden Frühjahr rum? Auch die UEFA hat sich etwas ruhig verhalten in den vergangenen Wochen oder in der vergangenen Woche. Wird spannend zu sehen, was Infantino sich so ausdenkt. Aus seinem Instagram-Kanal gab es auch in dieser Woche dann auch wieder noch so WM-Rückblicke, ne, wie toll das alles war. Ich glaube, der ist noch ein bisschen gefangen in seiner Nostalgieschleife, dass er wirklich das größte, beste und allerschönste Turnier aller Zeiten, auf dieser Erde zumindest, ausgerichtet hat, vollkommen allein.
Ja, was hat er gesagt in The History of Mankind, ne? Also er ist definitiv ein Mann der dann doch großen Worte. Groß ist bislang auch die Unterstützung aus Afrika, was man so vernehmen konnte. Es gibt noch keinen afrikanischen Verband, der gesagt hat, wir stimmen gegen Infantino. Demzufolge konnte man bislang davon ausgehen, kann es vielleicht in Teilen auch immer noch, dass Afrika mehrheitlich oder sogar in Gänze für Gianni Infantino Stand jetzt stimmen würde. Das allerdings löst sich gerade so ein bisschen in Luft auf, denn es gibt zwei Berichte, einmal von L'Equipe, wo die Rede davon ist, dass mindestens die Hälfte gegen Infantino erwägt zu stimmen aus Afrika, und wir reden über 54 Verbände, das heißt, das wären dann ja um die 27 bis zu 30 Verbände, die eben gar nicht an seiner Seite stehen. Dann gibt es noch einen Bericht von Sport News Africa, angeblich waren nur 4 Personen an der Entscheidung des CAF-Exekutivkomitees an dieser Sitzung oder bei dieser Sitzung pro Infantino waren nur 4 Personen eben an dieser Entscheidung beteiligt, sich für den aktuellen FIFA-Präsidenten auszusprechen. Das war einmal der CAF-Präsident Patrice Motsepe, dann die Verbandschefs von Marokko, das ist auch klar, die wollen unbedingt das WM-Finale bei der nächsten Weltmeisterschaft ausrichten, dann Mauretanien und Djiboutis Verbandspräsidenten, und viele seien einfach ruhig geblieben. Deshalb diese Mitteilung, die es da gab, die fußt eben gar nicht auf so viel Unterstützung in Wahrheit, dass die aktuelle Berichterstattung, das wäre natürlich ein schwerer Schlag für die Wiederwahlhoffnung von Gianni Infantino.
Hast du schon einen neuen Stimmencount gemacht bei dir? Hast du so eine Datei?
Ich habe noch keine Datei, ich habe so ein bisschen was bei mir im Kopf, und wenn ich da überschlage, dann würde es, gehen wir jetzt mal davon aus, dass es eher nicht die Hälfte sind von Afrika, die wirklich dagegen stimmen, aber wenn wir alleine mal von den 54 10 bis 15 wegziehen, dann wären wir noch so bei um die 40 aus Afrika, dann machen wir 10 von Südamerika drauf, 50, aktuell 8, 9, die ihn schon endorsed haben aus Asien, da können wir dann aber auch noch mal 10, 15 drauflegen, würde ich sagen, dann sind wir bei irgendwie 75, und dann ist halt die Frage, wie viele in CONCACAF auf ihn schwenken, dann haben wir viele Kleinstverbände, wenn wir damit der Hälfte ungefähr ausgehen, wären wir insgesamt bei 90. Dann alle außer Neuseeland von den ozeanischen Verbänden, dann käme er so gerade auf 100, und das würde nicht reichen. Also es braucht 106 für die Mehrheit. Deshalb, also wenn Afrika nicht, ich sag mal, zumindest 80-90% auf seiner Seite ist, dann wird es schwer bis unmöglich.
Während du das erzählt hast, habe ich mir die ganze Zeit vorgestellt, wie diese Sitzung abgelaufen ist. Das muss ja wunderbar gewesen sein. Das ist ja im Sinne Infantinos, kleiner Kreis, der entscheidet für alle anderen. Und das ist ja FIFA-Style. Aber wie du sagst, also es wird wahrscheinlich einen Bruch geben, wie du gesagt hast, Marokko dabei. Und dann hast du das ganze zentrale Afrika, wo man gar nicht so genau weiß, in welche Richtung das schwenkt. Ich glaube, der Schlüsselpunkt hier wird sein, dass relativ schnell sich ein Gegenkandidat irgendwo herauskristallisiert. Und der muss nicht unbedingt von der arabischen Halbinsel kommen, mit El Romayan oder mit Khalifi, sondern wir könnten ja auch mal Richtung CONCACAF schauen und da so ein
Montigliani, ne, der CONCACAF-Fürst, der ist ja jetzt auch schon seit Beginn quasi des Contra-Infantino-Lagers da mit im Boot. Also aus meiner Sicht wäre es der größte Fehler, wirklich da einen UEFA-Mann nach vorne zu stellen.
Das würde keinen Sinn machen, weil du dann wieder diese Europa-Vorreiterrolle hast, und das scheint ja sehr vielen Verbänden dann doch ein Schmerz im Arsch zu sein, wie der Engländer sagen würde. Wenn du da dann einen Kandidaten hast, der von außen kommt, der aber auch die Position vertritt, da können wir auf die Weltpolitik schauen, Kanada verhält sich da ja auch immer eher im europäischen Sinne, wäre mit Sicherheit eine gute Lösung, muss nur relativ bald passieren, denn dieses Momentum ist ja komplett jetzt, wie du gerade eigentlich gesagt hast, nicht mal Infantino ist bei Instagram mehr aktiv, weil es keine Schreiben mehr gibt oder weil es auch keinen gerade aktuell interessiert, die so ein bisschen zur Ruhe finden. Das Thema wird ja trotz alledem aufkommen, denn in der kommenden Woche haben wir dann die Auslosung für die europäischen Wettbewerbe. Da treffen sich dann ja alle wieder, da sind dann auch alle Journalisten versammelt. Das ist dann ab dem kommenden Donnerstag in Nyon, wird das, glaube ich, sein.
Ja, wahrscheinlich ist doch die Champions League-Auslosung wieder Donnerstagabend, weil ja mittwochs die letzten Quali-Spiele laufen. Das war ja in den letzten Jahren immer in Monaco, da in diesem Grimaldi-Forum. Und der Rest ist ja dann immer Freitagmittags in Nyon, in der UEFA-Zentrale.
Genau, dann wird das in Monaco sein und ist um 18 Uhr die Auslosung. Die Auslosung selbst, da wirst du vielleicht Interesse dran haben als Datenfuchs. Ansonsten ist die jetzt sehr mechanisch, deswegen haben die Leute extrem viel Zeit, sehr mechanisch durch die 36 Vereine, die daran teilnehmen, und die Gruppen gibt es ja nicht mehr, es gibt nur noch eine Liga, das zur Erklärung. Wird viel Zeit bleiben, dann am Rande zu diskutieren, zu sprechen. Die Vereine haben ja auch eine Rolle gespielt, das soll ja dann, habt ihr ja besprochen, auch an Drohung gegeben haben, die Club-WM zu boykottieren. Nur das nächste Turnier, das kommt ja dann eben bereits Anfang September mit der U20 WM der Frauen. Da muss die UEFA sich ja irgendwie positionieren dann.
Ja, und das wird auf jeden Fall die erste Belastungsprobe für diesen angekündigten Boykott der UEFA. Da wird es dann definitiv auch Reaktionen geben, natürlich auch von allen Teilen der Welt innerhalb der FIFA spätestens dann. Aber ja, du sagst es, UEFA-Treffen natürlich im Rahmen dieser drei Auslosungen. Also da wird es sicherlich dann das ein oder andere Gespräch auch hochrangiger UEFA-Funktionäre geben. Aber deren Position ist ja aktuell auch eigentlich klar. Ansonsten bei Gianni Infantino, was gibt es da noch Neues? Wir haben jetzt zum Beispiel einen angekündigten Fanaufstand, das finde ich auch ganz interessant.
Genau, da haben sich die federführend der Fans Supporters Europe, ein Zusammenschluss aller europäischen organisierten Fangruppen, haben einen Aufruf gestartet, dass Infantino zurücktreten soll, die FIFA reformiert werden soll, unterschrieben von zahlreichen Verbänden. Noch einen dritten Punkt, dass die Zeit zu handeln jetzt ist. Wie ich das gerade auch gesagt habe, wenn man handeln muss, muss man es jetzt in diesem Herbst machen, der bald kommen wird. Unterschrieben von den Football Supporters Africa, den Football Supporters Europe und dem Independent Supporters Council aus North America. Dazu dann noch ganz viele Nationalverbände, Brasilien, Portugal, Frankreich, Schottland, also da die Fanorganisationen, die drei deutsche Organisationen auch dabei. Wir rennen jetzt halt auch wieder in die Zeit des Vereinsfußballs. Und ich bin tatsächlich gespannt, was wir dann auf den Tribünen sehen werden in den kommenden Wochen. Das wird jetzt in Deutschland noch nicht an diesem Wochenende der Fall sein. Dadurch, dass es der DFB-Pokal ist, da werden die große Bühne nutzen.
Ich meine, bis dahin ist auch noch viel Zeit zu gehen, ne? Also im März ist das Ganze erst. Und ich würde mich jetzt wundern, wenn es da jetzt frühzeitig mit Protesten anfängt. Aber ist nicht auszuschließen aus meiner Sicht, dass die natürlich da dann auch entsprechend noch den Druck erhöhen. Allerdings ist, ich glaube, das ist ja auch schwierig, weil in dem Fall stünde man ja dann als Fangruppe auf derselben Position wie eigentlich auch der Nationalverband. Also da gibt es ja dann gar nicht mehr viel zu untermauern in deutschen oder in französischen, italienischen Fanszenen.
Gibt es nicht viel zu untermauern, aber es gibt gute Bilder. Also wenn es wirklich den Fans gelingen sollte, das länderübergreifend an einem Spieltag zu koordinieren, dass man überall protestiert, dann hast du das Thema natürlich nochmal auf dem Tisch.
Guter Punkt, ja.
Wenn das jetzt nur in Wolfsburg passiert, dann wird es wahrscheinlich keine Beachtung finden.
Ansonsten, wir müssen noch kurz bei Infantino bleiben, denn da gibt es jetzt auch noch wieder eine ganz interessante, eine Infantino-eske Geschichte, will ich mal sagen. Also U15-Weltmeisterschaft ist das Stichwort. Und zwar laut The Athletic gibt es da jetzt ernsthafte Überlegungen, mal wieder diese Weltmeisterschaft mit 211 Nationen, also sprich mit allen FIFA-Verbänden, an einem Ort auszutragen, in kurzen Spieldistanzen auf kleineren Plätzen. Das Ganze soll stattfinden auf dem ESPN-Sportkomplex. Da weiß man dann auch schon, wer das Ganze übertragen soll. Der ESPN-Sportkomplex befindet sich nähe Disney World in Orlando, und dort im Disney World soll auch Eröffnungsfeier und Schlussfeier stattfinden. Inspiriert das Ganze, und da habe ich noch nie was von gehört, von der Little League World Series im Baseball. Kurios finde ich auch, ich habe mal gegoogelt, also erstmals gab es schon einen NTV-Sporttag-Eintrag am 17. Mai 2024, also da gab es erstmals solche Überlegungen. Da bezieht sich das Ganze aber dann auch auf das Austragungsland Aserbaidschan. Jetzt also geht es Richtung der USA, und es hat wohl auch schon Gespräche mit möglichen Investoren gegeben. Also ich bin mal gespannt, ob das was wird, ob dieser Investorenplan von Infantino dann am Ende zum Tragen kommt oder nicht.
Ach, das wäre Football Unites the World in Reinform und dann haben wir wirklich, also wie gesagt, das ist die Eröffnungsfeier, Schlussfeier, das ist auch prima so.
Amerikanisch Samoa gegen Deutschland in Orlando.
Ach, das wäre toll. Das Eröffnungsspiel war ja der ursprüngliche Plan, soll gewesen sein, das Eröffnungsspiel Israel gegen Palästina mit Shake Hands. Das probiert Infantino ja auf allen möglichen Ebenen, diese beiden unversöhnlich sich gegenüberstehenden Parteien zusammenzubringen. Gab es ja auch dann mal bei einem FIFA-Kongress den Versuch.
Das stimmt, vor der WM in Vancouver, ne, bei diesem Kongress.
Ja, und ich glaube, das ist Infantinos Claim für den Friedensnobelpreis, dass er der Erste ist, der diesen Konflikt beendet.
Und wenn es nichts mit dem Friedensnobelpreis wird, dann kann er ja auch den FIFA-Friedenspreis gewinnen.
Da kommen wir bald auch hin. Das wird ja wirklich richtig spannend sein. Wenn wir dann, so wahrscheinlich wird das dies Jahr dann bei FIFA The Best vergeben. The Best Peacemaker oder wie immer das dann genannt wird. Wer bekommt den? Da könnten wir mal drüber nachdenken.
Boah, wer könnte das denn sein? Also Donald Trump hat ja einen jetzt.
Also ich würde den realistisch dem Gianni geben, denn der hat die Welt zusammengebracht bei diesem Turnier jetzt im Sommer. Ansonsten würde ich das gerne der Ente geben aus Mexiko.
Ja, die hast du ja auch besonders lieb gewonnen, genau, durch deinen Aufenthalt in Mexiko.
Und die hat mir wirklich sehr viel Frieden vermittelt.
Ja.
Ne, also so eine Ente, die Wasser verteilt, das ist doch wirklich ganz, ganz menschliche Aktion. Und vielleicht ist es dann auch mal auf nächste Stufe zu sagen, Enten sind auch Teil.
Vielleicht gibt es auch einen Zweikampf zwischen den beiden WM-Enten. Es gab ja auch noch die schottische, die ja, glaube ich, da vor allen Dingen in Boston herumlief. Ne? Also dementsprechend kann ich deinen Vorschlag nur gutieren. Und an der Stelle würde ich sagen, wir sprechen jetzt so ein bisschen noch gegen Ende der Folge über Geschichten, die ihr vielleicht garantiert womöglich verpasst habt. Da würde ich vor allen Dingen mal ein paar Geschichten nennen aus den wunderbaren Qualifikationswettbewerben für den Europapokal. Also das ist etwas, was ja niemanden so richtig interessiert, aber ich finde es jedes Jahr geil. Also man findet wieder wunderbare neue Vereine, von denen man noch nie gehört hat. Es ist wieder dabei einiges für einen Scrabble-Tisch. Ne? Also da hat man wieder so ein richtig schönes Potpourri. Und diese ganzen Vereine, diese ganzen Quali-Spiele, die bringen auch immer viele Geschichten mit sich. Wir müssen der Vollständigkeit halber erwähnen, der SC Freiburg steht mit einem Bein in der Ligaphase der Conference League durch einen 3:1-Sieg bei Motherwell. 2 Tore von Matthias Ginter. Und dementsprechend wird man das dann im Rückspiel am Donnerstag nächste Woche wuppen. Das Ganze konnte man ja für 12 Euro im Stream oder auf einem Kanal, den Motherwell bereitgestellt hat, streamen. Das war die einzige Möglichkeit für Freiburg-Fans, das Spiel live zu gucken, weil ja die Qualifikationswettbewerbe noch nicht zentral vermarktet werden. Und da kann jeder dann eben als Heimverein das Ganze vermarkten. Ich glaube, der SC Freiburg hat mit dem SWR einen Deal gemacht, sodass man das dann eben ganz einfach gucken kann hier in Deutschland. Aber das Hinspiel, das war schwierig. Also hättest du 12 Euro ausgegeben für deinen Lieblingsverein, wenn der gegen Motherwell gespielt hätte?
Mein Lieblingsverein hat, soweit ich mich erinnere, schon gegen Motherwell gespielt. Das muss ich mal nachschauen, während ich noch sage, man konnte das ja, also Motherwell hat sich ja wirklich total bemüht. Die haben ja dafür gesorgt, dass es auch einen deutschsprachigen Kommentar gab.
Das rechtfertigt natürlich die 12 Euro dann am
total.
Ende.
Total, da versteht man es wenigstens. Wenn ein Schotte dir da was erzählt, ich weiß nicht. Tatsächlich, erste UEFA-Cup-Runde im Jahr 1994, Motherwell gegen Borussia Dortmund 0:2 und 1:0 am 13.9. das Hinspiel in Dortmund 1:0, das Rückspiel in Motherwell 27.9. 2:0 für den BVB. Bemerkenswert dabei natürlich, wie spät das alles stattgefunden hat.
Wie spät im Jahr meinst du?
Genau, na, also 27.9.
Ja, Wahnsinn, ne? Dann sind wir hier schon beim ersten, zweiten Spieltag der Ligaphase, ne, längst angekommen.
Genau. Und damals in Motherwell Doppelpack. Karl-Heinz Riedle.
Mann, Mann, Mann. Was für eine Überleitung. Also der SC Freiburg wird es schaffen in die Ligaphase, wie das beim FC Dynamo City aus Tirana aussieht. Also das wird, glaube ich, schwierig werden. Sie müssen nach Zypern, zu Paphos. Die waren letztes Jahr in der Champions League kurz davor sogar in die Playoffs einzuziehen. Die haben, glaube ich, 2 Spiele gewonnen. David Luiz mit 39 Jahren, der Wuschelkopf der Portugiese, hält dort die Defensive zusammen. Und gestern gab es das Hinspiel Dynamo City in Tirana 1:1 gespielt gegen Paphos. Und im Rückspiel wird es dann schwierig. Aber schon jetzt der Einzug in die Playoffs der Konferenz Conference League ist für den FC Dynamo City ein so großer Erfolg, dass der Vereinsboss mit einer Plastiktüte und Geld darin nach dem Einzug in die Playoffs in die Kabine gegangen ist und dann das Geld dort einfach in die Kabine geworfen hat. Er hat aus der Plastiktüte so eine schwarze-graue Plastiktüte rausgenommen und dann wedelten die Geldscheine da durch die Kabine. Wunderbar. Also das sind Szenen, die kriegst du nur in den Qualifikationsduellen.
Hoffentlich.
Hoffentlich, ja. Mal schauen. Also vielleicht geht ja noch was. Wenn sie jetzt in Paphos irgendwie gewinnen, dann wäre da natürlich nochmal der größere oder das größere Bündel Geldscheine nötig. Ansonsten habe ich noch ein bisschen was rausgesucht, fand ich auch ganz interessant. Klaksvik kennen wir auch noch ganz gut. Die waren mal auf dem Weg in die Champions League vor 3 Jahren, da haben die 2, 3 Runden überstanden in der Quali. Die sind jetzt in der 3. Quali-Runde der Europa League rausgeflogen gegen Lech Posen. Und das Rückspiel in Klaksvik auf den Färöern, das hat einen ganzen Tag später erst begonnen, weil Lech Posen am Vortag, wo sie hätten eigentlich spielen sollen, da konnten sie dann die Färöer nicht mehr anfliegen wegen dichten Nebels. Und dann wurde das ganze Spiel erstmal um einen Tag verlegt. Hat aber Lech Posen überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, die haben 5-0 gewonnen auf den Färöern und sind eingezogen in die nächste Runde. Und Klaksvik ist jetzt auch nochmal Thema in der 2. Runde der Champions League Quali. Da kommen die nämlich raus. Klaksvik verliert eine Runde nach der anderen, ist aus der Champions League abgestiegen in die Europa League und jetzt in die Conference League. Und in der Champions League Quali, 2. Runde, haben sie in Kaunas gespielt beim Meister aus Litauen. Und haben dort überraschend 1-0 verloren, obwohl Kaunas gar kein Heimspiel hatte, weil deren Stadion besetzt war durch ein Pitbull-Konzert.
Der Verein der Quali-Runde bislang.
Ja, Pitbull-Probleme tatsächlich bei Kaunas, aber trotzdem sind sie weitergekommen. Und dann gab es auch noch Probleme mit einem anderen, deutlich umstritteneren Künstler der Weltmusik. Kanye West ist der Grund, weshalb Kairat Almaty in der 3. Champions-League-Quali-Runde nicht zu Hause spielen konnte gegen Levski Sofia. Da war das Stadion wegen eines Kanye West-Konzerts belegt in Kasachstan und stattdessen hat man 855 Kilometer weiter im Westen gespielt, an der Grenze zu Usbekistan in einer Stadt namens Türkistan. Und das geht einfach maßgeblich über die Autobahn A2. Das ist ja hier in Deutschland die Zweitliga-Autobahn sozusagen. Fast alle Zweitliga-Clubs liegen irgendwie an der A2. Und in Kasachstan ist es der Weg zum Ausweichspielort für Kairat Almaty gewesen.
Das in Türkistan.
In Türkistan.
Tolle Geschichte, aber dass Kanye West es mittlerweile geschafft hat,
ja,
all den weiten Weg in den Osten zu gehen.
Ja, da darf er noch auftreten.
Ja, das ist wie früher Modern Talking.
Aber gut, Kanye West und Pitbull sorgen also für ein paar Kollisionen in den Europapokalwettbewerben. Ansonsten etwas, was mit Europapokal gar nichts zu tun hat, und das wäre noch so meine letzte Geschichte, die ich ausgegraben habe, ist Kiribati, geschrieben Kiribati, ein kleines Südseearchipel. Die sind Teil des OFC, des Ozeanischen Fußballverbandes, aber nicht Teil der FIFA. Und da wird es jetzt interessant. Denn sie wollen das jetzt mit aller Macht durchbringen und es gab jetzt auch im Juni einen Guardian-Bericht dazu. Ich habe es jetzt bei den Kollegen vom The Sweeper Podcast wirklich sehr zu empfehlen. Ein englischsprachiger Podcast über wirklich die absurdesten Dinge des Weltfußballs. Da habe ich es nochmal gehört und da ist die Rede von der Zitat Last Chance wegen des steigenden Meeresspiegels. Hat man jetzt wahrscheinlich nur noch die Möglichkeit, für 2030 die WM-Quali mitzumachen. Und dafür ist natürlich nötig eine FIFA-Mitgliedschaft. Und das wäre doch vielleicht auch für Gianni Infantino ein Weg, aus 211 212 Verbände zu machen und einen weiteren Verband auf seine Seite zu ziehen.
Das wollte ich dich gerade fragen. Ist schon bekannt, für wen die dann stimmen werden?
Ich denke, das wird Gianni Infantino im Zweifel mal vorher abklopfen.
Und wenn er dann einen neuen Deal besorgt, mit sehr viel Geld für den Verband, vielleicht könnte man irgendwie sich gegen den steigenden Meeresspiegel wehren durch das FIFA-Geld. Und dann wäre es auch Football Defends the World.
Und das wäre wieder ein FIFA-Friedenspreis-Argument vielleicht auch, ne? Und wo wir gerade bei Kiribati sind, es gibt ja auch noch Bougainville, ein Teil von Papua-Neuguinea, das vermutlich das nächste Land der Welt wird und dann natürlich auch Berechtigung hätte, FIFA-Mitglied zu werden. Also es gibt wirklich eine Variante, wie die FIFA auch in den nächsten Jahren noch wächst. Aber Spaß beiseite, also bis März wird da nichts passieren. Also bis März ist es ausgeschlossen, dass die FIFA von 211 auf 212 Verbände oder 213 wächst.
Im März müssen die dann aber auch rein, um dann Teil dieser Qualifikationsrunde zu sein. Denn in Ozeanien fängt das ja immer sehr, sehr früh an.
Ja, die anderen Verbände sind da immer sehr, sehr früh dran. Ganz anders als in Europa. Gut, dann jetzt der ganz frische und kurzfristige Blick auf das Wochenende. Wir haben ein DFB-Pokal-Wochenende und das ist Ja, es ist ein Feiertagswochenende jedes Jahr für mich. Ich liebe es einfach.
Es ist toll, ne? Fernsehen an,
ja.
Einmal ins Stadion irgendwo und den Rest guckst du dir einfach Dorfplatz. Dann gibt es immer die Geschichten der Handwerker, die auf einmal gegen ihre Stars spielen.
Oder die Bratwurstbude, die im Hintergrund während der Sky-Übertragung abfackelt, damals bei Heslingen gegen Cottbus vor 15 Jahren oder so.
Ja, und in meiner Heimatstadt Hildesheim, wo ich ja eigentlich wohne, Hildesheim hat sich vor einigen Jahren für den DFB-Pokal qualifiziert. Ja.
Da war ich in Hildesheim, habe Darts kommentiert an dem Wochenende und die Mannschaft der SV Elversberg hat ja gegen Hildesheim gespielt. Die waren im selben Hotel wie ich. Ich bin Horst Steffen, einem vollgepackten Horst Steffen, bin ich im Treppenhaus entgegengekommen und dann habe ich ihn nur gefragt, kann ich irgendwie helfen oder so, weil der alles alleine getragen hat. Das ist die SV Elversberg und jetzt spielen sie in der ersten Fußball-Bundesliga.
Ja, für Hildesheim war es einer der traurigsten Vereine der Vereinsgeschichte, denn sie haben sich erstmals seit Ende der 70er Jahre für den DFB-Pokal wieder qualifiziert, waren dann sogar zu Sportschau zugeschaltet bei der Auslosung und dann kriegst du von all den Profivereinen, die dann in der Verlosung sind, die SV Elversberg, das Stadion an der Pottweide, wie es heißt, nicht mal ausverkauft, aber große Pläne gehabt, das voll zu machen. Und dann kommt Elversberg 7-0 verloren. Seitdem geht es bergab. Jetzt sind sie im Abstiegskampf in der Oberliga.
Was für ein Desaster. Aber ja, das kennen wir ja zu Genüge. Ne? Wenn zu diesen Amateurvereinen, zu den kleinsten der kleinen Teilnehmer geschaltet wird während der Auslosung, dann wird da hier groß Stimmung gemacht. Oh, und dann, oh nein. Alles sinkt in sich zusammen. Es ist wunderschön.
Und der Trainer muss dann nur einen Kommentar abgeben. Ja, sportlich machbar, aber ja. Ah, nicht so ein attraktives Los.
Dieses Jahr, Elversberg spielt beim MSV Duisburg, da wird man sich vielleicht sagen, gut, also da haben wir vielleicht eine Chance. Ne?
Auf jeden Fall, das Ruhrgebiet, das kocht jetzt ja auch. Ne? Es gibt zusätzlich ja noch das Spiel Essen gegen St. Pauli.
Brisant, ja.
Ist ja auch von den Fangruppen her sehr interessant. Deswegen ist es einfach ein fantastisches Wochenende. Also das erste Pokalwochenende ist eine große Freude und für mich persönlich auch eine ganz, ganz große Freude, denn ich darf am Montag zum Wurfplatz gehen im Olympiapark in Berlin, um dort das Duell meines Wolfsrudels gegen Alt-Glienicke zu sehen, die ja hier in der Regionalliga Nordost spielen und in diesem Jahr aufsteigen wollen, haben große eingekauft, unter anderem eben den ehemaligen Hertha-Profi John Brooks, der aber bei Hertha in seiner zweiten Zeit eigentlich gar nicht gespielt hat durch seine Verletzung. Jetzt ist er in Alt-Glienicke und trifft dort auf seinen ehemaligen Mannschaftskollegen Fabian Rehse, der ja dann im Schatten des Olympiastadions sein Comeback in Berlin geben wird. Große Hoffnung, dass vielleicht auch ein paar Hertha-Fans auftauchen werden.
Und tatsächlich ist auch schon ausverkauft, habe ich gestern nochmal gecheckt. Also das kann eine hitzige Atmosphäre werden. Alt-Glienicke gegen Wolfsburg, Montag 18 Uhr. Parallel läuft auf RTL Würzburg gegen Köln. Klingt auch so ein bisschen nach einer möglichen Pokalüberraschung. Ansonsten haben wir bei RTL am Samstag 15:30 Saarbrücken gegen Hertha. Klingt auch nach einer möglichen Pokalüberraschung. Und ich bin Sonntag mit meiner Borussia aus Mönchengladbach bei Schott Mainz. Das klingt jetzt ehrlicherweise nicht nach einer Pokalüberraschung. Aber letztes Jahr DFB-Pokal, da habe ich aber mächtig gezittert. In Oldenburg gegen Atlas Delmenhorst, nur 3-2 gewonnen. So gerade irgendwie weitergekommen. Diesmal, also wenn es Verlängerung gibt, werde ich nicht sehen können, weil mein Zug geht schon 40 Minuten nach dem anvisierten Abpfiff in Mainz, um wieder nach Berlin zu kommen.
Aber hast du mal nachgeschaut? Schott Mainz spielt ja auch gefühlt jedes Jahr im DFB-Pokal, ob sie es irgendwann mal in die zweite Runde
geschafft haben. Nee, haben sie nicht. Ich hab für meinen Pfostenbruch-Podcast, dem Gladbach-Podcast, mit dem Geschäftsstellenleiter von Schott Mainz gesprochen und er hat mir ja ausführlich erzählt, wie das so war. Sie haben sich jetzt zum vierten Mal qualifiziert für den Pokal, allerdings jetzt auch zum vierten Mal in 5 Jahren, also sind wirklich jetzt immer dabei, Dauerbrenner, haben gegen Hannover 96 3-0 verloren beim Debüt im Bruchweg. Dann haben sie ein Jahr später gegen Borussia Dortmund gespielt, der größte Pokalmoment der Vereinsgeschichte, zwischenzeitlich das 1-2 gemacht, am Ende 6-1 verloren in der MEFA Arena vom FSV Mainz 05, wo man auch diesmal spielt. Und dann gab es vor 2 Jahren, letztes Jahr waren sie nicht qualifiziert, vor 2 Jahren gab es ein Spiel am Bruchweg gegen Greuther Fürth, haben sie 0-2 verloren. Und da gab es ja dann die große Geschichte, dass plötzlich der Sky-Kommentator, ich glaube der Konferenzkommentator in dem Fall, meinte, ja, hier wird jetzt gleich Etienne Portmann, wichtiger Spieler von Schott Mainz, ausgewechselt. Nach einer Stunde war dann tatsächlich so, das war abgesprochen und dann sagte der Sky-Kommentator, dass jetzt der Heli schon bereitsteht und er dann mit dem Helikopter zur Hochzeit seines besten Kumpels fliegt, weil er Trauzeuge ist. Problem war nur, er ist einfach mit dem Auto gefahren. Die Heli-Story stimmte gar nicht, geisterte dann durch alle möglichen Medien, aber es war halt Quatsch und Schott Mainz war not amused.
Ist natürlich auch ein bisschen dekadent, mit dem Heli irgendwo hinzufliegen, wenn man Auto hat.
Genau.
Nicht jeder ist ein Jens Lehmann, also deswegen.
Und wo er das her hatte, weiß bis heute keiner. Es war kein Heli, es war einfach ein Auto.
Sensationell.
Auch das ist Pokal.
Also es ist jetzt hier bei Altglienicke gegen Wolfsburg ja auch so. Die fliegen ja zurück nach Wolfsburg dann.
Was auch sonst, ne? Also gibt ja kein ICE zwischen Spandau und Wolfsburg. Jetzt natürlich die Frage aller Fragen beim Pokalwochenende. Wie viele Bundesligisten scheiden aus? Ich würde mal sagen, was realistisch, 2 klingt so sehr obligatorisch. Irgendwer verkackt es ja immer.
Freiburg geht raus gegen Düsseldorf.
Mhm.
Düsseldorf findet auf einmal in die Saison, die auch desaströs in der dritten Liga gestartet ist, mit 2 Niederlagen. Aber jetzt geht's los für Fortuna Düsseldorf. Freiburg haben wir gerade drüber geredet, sind noch im Schottland-Fieber, 3:1 gewonnen dort, müssen dann am nächsten Donnerstag wieder ran. Und dann geht ja auch die Saison bereits los für sie mit einem wichtigen Spiel gegen Werder Bremen. Da ist dann der neue Torhüter Mio Backhaus, der dann gegen seinen alten Verein spielen wird. Ich glaube, das ist die größte Sensation und dann geht noch ein weiterer Verein raus. Vielleicht sind es ja dann im RTL-Spiel sogar die Kölner mit Elmaner.
Ja, warum nicht? Also ich würde jetzt spontan sagen, Cottbus schlägt Augsburg und Verl gewinnt gegen den HSV. Das wären jetzt so meine Tipps. 2 sicherlich auch gefährliche Gegner für Bundesligisten in der ersten Runde.
Oh, dann müssen wir beim nächsten Mal einfach nur Pele Wollitz Töne abspielen.
Ja, Pele Wollitz der beste Mann. Stichwort Augsburg, die sind jetzt auch nochmal in den Medien mit einem ganz anderen Thema.
Ja, die haben in der ersten Runde des DFB-Pokals gibt es kein VAR. Jetzt ist dann bekannt geworden, dass es trotzdem Fangruppen geben wird, die dann wieder gegen die Abschaffung, für die Abschaffung des VARs protestieren werden. Das Thema, was uns jetzt während der WM so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht ist, kommt jetzt wieder zurück. Der Schiedsrichterassistent, der Videoschiedsrichter, der immer wieder Probleme bereitet. Der FC Augsburg ist jetzt gekommen und hat gesagt, erste Runde Pokal ohne VAR, wieso nicht immer ohne VAR? Ich kann die Fans ein Stück weit verstehen, Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll gesagt. Und dann die Begründung, die er dafür liefert, die liefert man ja immer. Also er sagt quasi, es ist eine Schuldverschiebung. Er sagt, der VAR wurde eingeführt, um den Fußball gerechter zu machen. In der Praxis verlagern wir das Problem. Jedoch oftmals von der Diskussion über die Schiedsrichterentscheidung zur Diskussion über den Videoschiedsrichter. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass der VAR häufig neue Diskussionen schafft, anstatt alte zu lösen. Das sage ich seit Jahren, aber ich sage auch, der VAR wird nicht mehr gehen. Und jetzt ein Bestreben eines einzigen deutschen Bundesligisten. Wie siehst du das? Ich sehe keine Möglichkeit, das zurückzudrehen.
Ich fand, es gab mal so einen Moment, wo mir Borussia Mönchengladbach, mein Verein, sehr gut gefallen hat. Das war nach dem Derby in der Hinrunde der letzten Spielzeit, als Borussia 3:1 gewonnen hat gegen Köln. Dennis Aytekin, der von mir eigentlich sehr geschätzte Schiedsrichter, der jetzt seine Zeit im Urlaub verbringt mit Patrick Edrich und so, sei ihm gegönnt, der hat dort ein wirklich groteskes Spiel abgeliefert in Begleitung seiner Videoschiedsrichter. Und danach meinten Lukas Kwasniok als damaliger Köln-Trainer und Borussia-Coach Eugen Polanski unisono, dass das mit dem Videobeweis so nicht mehr weitergehen darf und haben sich dann auch dagegen ausgesprochen und sie hatten mich. Also mit diesem populistischen Take beim VAR kriegst du mich sehr leicht. Ich verstehe aber natürlich auch deine Schilderung jetzt, ne? Also dass so ein bisschen Wohlfall jetzt gerade daherkommt, sehe ich auch. Aber inhaltlich bin ich trotzdem dabei. Also es ist schon der Fußball, wie er eigentlich sein sollte, weil der emotionale Moment, der wurde halt wirklich gekillt, seitdem es den VAR gibt. Gerade wenn du im Stadion bist, ist es ja, da ist es besonders schlimm, weil da hast du diesen emotionalen Ausbruch im Normalfall, aber den gibt es ja jetzt gar nicht mehr so sehr. Oder du hast ihn 2x so zu 75%.
Aber darüber reden wir jetzt seit der Einführung des VARs.
Ja,
und das ist halt nicht besser geworden. Es gibt ja seitens der Verbände überhaupt gar keinen Willen, das zu ändern. Weil man ja auch sich in einem internationalen Rahmen bewegt. Und wenn ich dann in der Bundesliga kein VAR habe, dann gehe ich in die Champions League. Die UEFA wird es kaum abschaffen. Die FIFA wird es kaum abschaffen. Ich weiß es nicht. Es ist halt da und man muss einen Weg finden. Es gibt ja so viele Sachen, halbautomatische Abseits. Ist auch schwierig. Wir hatten bei der WM hatten wir diesen Chip im Ball, der sagen wir mal auch seltsame Ergebnisse geliefert hat, zweimal zutage getreten ist und zweimal, glaube ich, er so ausgedacht war beim Spiel ab Kroatien gegen Portugal, als Kroatien in der letzten Minute den Ausgleich erzielte und der dann zurückgenommen wurde, weil eine Haarspitze den Ball berührt haben soll. Und auf der anderen Seite eben bei dem Spiel Norwegen gegen England, als der Ball gegen die Spider-Cam flog.
Da hat jeder eigentlich eine Berührung gesehen und bei der Haarspitze logischerweise nicht. Ne? Entschieden genau. Wurde es aber genau umgekehrt.
Genau, das sind halt ausgedachte Dinge. Und trotz alledem sind die da. Und da werden jetzt auch 100.000 Proteste von Fans, befürchte ich, nichts mehr ändern. Und auch ein Statement von Michael Ströll wird daran nichts ändern. Es müssen natürlich Wege gefunden werden, mit dem VAR umzugehen. Und vielleicht kriegen wir irgendwann mal die Challenge oder worüber ja auch schon seit 10 Jahren diskutiert wird.
Ja, das ist ja das eigentlich Schlimme, dass sich gar nichts fortentwickelt hat. Jetzt wurde zumindest ja nochmal gesagt oder sich darauf eingestimmt von oberster Seite bei den Schiedsrichtern, dass man wirklich nur richtig 100%ige Fehlentscheidungen korrigieren will. Das war ja zwischenzeitlich auch mal anders. Das war anfangs der Anspruch, dann zwischenzeitlich irgendwie ist man da mikroskopisch rangegangen. Ich hoffe, dass es auch so sein wird und dass es nicht diese minutenlangen Videostudien gibt, ne? Und dass man da dann auch mal ein bisschen im Sinne des klassischen Fußballs entscheidet. Wir werden es sehen. Gibt es eigentlich beim Supercup ein VAR?
Den wird es geben. Das findet ja unter Wettbewerbsbedingungen statt. Und Supercup ist ja mal ein Riesenereignis. Borussia Dortmund gegen FC Bayern, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Im Westfalenstadion ausverkauft, ein anderes Publikum als bei Ligaspielen. Traditionell kommt da mehr Familien hin. Die Bundesliga gibt sich richtig, richtig Mühe, das zu vermarkten. Die fliegen aus allen Ländern auch Journalisten ein, die dann die Möglichkeit bekommen, mit den Protagonisten zu reden. Und das sind ja dann immer auch die zwei größten Mannschaften der Vorsaison oder in irgendeiner Form auf jeden Fall erfolgreiche Mannschaften aus dem Vorjahr. Die vermarkten das dann mehr, als wir das vielleicht in Deutschland wahrnehmen. Es ist ein großes Spiel für die Liga an sich, weil da alle zusammenkommen vor Saisonbeginn. Ja, und dann treffen zwei Mannschaften aufeinander. Am Ende gewinnt dann meist bei diesen Spielen Dortmund gegen Bayern, gewinnt meist tatsächlich Borussia Dortmund. Dann holen sie den Pokal, nachdem sie ja schon, war das gegen Arsenal, haben sie auch gewonnen, den Emirates Cup.
Mit dem Emirates Cup kenne ich mich deutlich weniger aus, ja, also als mit der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League, leider Gottes.
Die Geschichte dazu ist, Borussia Dortmund schlägt Arsenal im Emirates Cup. Und da gibt es tatsächlich, also erstmal gibt es nach dem Spiel noch ein Elfmeterschießen, egal, dass Dortmund schon gewonnen hat, das Elfmeterschießen verlieren die, das hat aber keine Relevanz. Es ist dann aber so. Und dann wirklich eine Bühne aufgebaut, Konfetti, Pokal. Und dann war dieser Pokal da und keiner wollte ihn haben. Und alle sind weggerannt vor Alex Meyer, der Ersatztorhüter, der dann gespielt hat an dem Tag, hatte den Pokal in der Hand und ist nicht mehr losgeworden. Also so beliebt ist der Emirates Cup. Der Supercup ist vielleicht ein bisschen beliebter. Am Ende hat er natürlich auch schon 100 Mal drüber geredet. Keine Relevanz für irgendwas.
Heißt auch, die Dortmunder und die Bayern, die starten erst später in den Pokal. Das wird dann unter der Woche ausgespielt. Ich glaube auch erst in der übernächsten Woche. Borussia Dortmund spielt in Hamburg im Volksparkstadion gegen den Hamburg-Eimsbüttler Ballspielclub und der FC Bayern München spielt an der Bremer Brücke beim VfL Osnabrück. Nächste Woche dann Rückspiele in Champions League, Europa League, Confi League. Freiburg gegen Motherwell am Donnerstag hatten wir schon angesprochen. Dann die Frage natürlich noch, schafft es Jaja Kone als Trainer in die Champions League mit Slovan Bratislava, dem slowakischen Meister? Er muss bei NK Celje, dem slowenischen Meister, gewinnen, um Slovan Bratislava in die Champions League zu führen. Das Hinspiel ist 1-1 ausgegangen und Jaja Kone. Im Vorfeld haben wir uns gerade noch mal mit Jaja Kones Karriere beschäftigt. Die ist ja auch sehr spektakulär. Also er hatte Manchester City als die große Spielerstation. Danach ging es dann so ein bisschen in untere Gefilde, um es so zu formulieren. Und vor allen Dingen seine Trainerkarriere auch sehr kurios. Also mit dem könnte man auch mal sprechen. Der war schon Assistenztrainer bei einem Club in Grozny in Tschetschenien.
Das muss man wollen. Er wollte es offenbar. Seine Karriere trug ihn ja schon am Ende seiner Spielerkarriere immer weiter in den Osten. Jetzt ist er zumindest wieder im westlichen Osteuropa angekommen.
So ist die Lage. Also Slovan Bratislava in Kazelje wird auch ein Thema sein. Vielleicht schafft es der FK Sabah aus Aserbaidschan gegen Hapoel Beersheba auch in die Champions League. Es sind die ganz entlegenen Winkel des europäischen Fußballs. Weniger entlegen ist der Start der Premier League an diesem Wochenende und Bundesliga der Frauen beginnt auch mit einem würdigen Auftaktspiel an der Alten Försterei. Erst FC Union Berlin gegen den FC Bayern München. Ich würde sagen, da haben wir doch einiges, was wir in der nächsten Woche dann auch irgendwie thematisieren werden.
Auf jeden Fall, jetzt geht wieder alles von vorne los hier.
So ist die Lage. Also, das war der Podcast von NTV Sport mit Stefan und mir. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.